SRF 1. SRF 1.
Ein Thema zieht sich bei uns heute durch den ganzen Tag durch und da fangen wir jetzt auch nicht mehr neu an in dieser Stunde. In der Mundartsendung Schnabelweit sowieso nicht, weil hier passt das Thema perfekt. Es geht um Familiennamen. Unsere Hörerinnen und Hörer haben uns Mails und Nachrichten geschickt mit Anekdoten und Ereignissen, manchmal auch mit Missverständnissen oder Ärgernissen, die mit ihrem Namen zu tun haben. Viele Namen die bedeuten ja eigentlich nichts, aber trotzdem tönt bei den meisten eine Bedeutung an. Also jetzt zum Beispiel mein Name, Regis Sager. Sager, da denkt man wahrscheinlich an Sagen, Holzsagen. Du warst vielleicht einmal ein Vorfahren, Holzfäller gewesen, wer weiss. Aber stimmen die Assoziationen, die man mit gewissen Namen verbindet, überhaupt oder sind sie völlig falsch? Was bedeuten Familiennamen scheinbar? Was bedeuten sie tatsächlich? Und wie deutet man Namen? Solche Fragen gehen wir in dieser Stunde nach. Zusammen mit dem Martin Graf, Redakteur beim Schweizerdeutschen Wörterbuch. Er ist einer von denen, der jede Woche bei uns Familiennamen erklärt. Und der zweite Gast, der ist unser Mundartredakteur Markus Gasser. Guten Abend miteinander.
Guten Abend. Schönen guten Abend.
Fangen wir doch gerade mit euch einen Namen an. Graf und Gasser. Also als Laie würde ich so sagen, da haben wir jetzt den Herr und den Bettler. Du hörst es vielleicht nicht so gerne, Markus. Graf, ein Adeliger, die Herrschaft.
Ich wehre mich dann schon.
Genau, und dann Gasser. Er ist der Untertan, vielleicht ja der auf der Gasse lebt, wer weiß, der Landstreicher. Martin Graf, stimmen meine Vermutungen jetzt zu diesen Namen?
Ja, das mit dem Herr, das könnte vielleicht tatsächlich ein bisschen stimmen. Man denkt natürlich zuerst einmal an Adelstitel, an Graf. Und das ist vielleicht unsere moderne Vorstellung von dem, was ein Graf sein, was es sein soll, was so im Märchen steht, was ein Graf eben muss sein, der wohnt in einem Schloss und so weiter. Aber wenn man im Idiotikon nachschlägt, dann sieht man unter dem Wort Graf, dass es auch andere Bedeutungen kann haben, zum Beispiel Vornehmer, reicher Herr, der standesgemäßen Aufwand machen kann. Das ist also jemand, der so ein bisschen vielleicht ein bisschen wohlhabend ist, aber auf jeden Fall einer, der Aufwand macht. Oder in der heutigen Sprache einer, der sich wo einfach protzt, der prunkt, einer, der ein bisschen gross tut. Das kann also einer sein, der ein bisschen rechthaberisch ist, der ein bisschen vornehm tut. Oder es kann auch so ein bisschen positiv gewendet sein, einer, der Führungsaufgaben gerne übernimmt oder übernehmen kann. Also das muss nicht wirklich einer sein, der mal einen Adelstitel getragen hat.
Unglaublich, was da alles dahinter steckt, hat in mir gedacht. Markus,
ein echter oder ein scheinbarer Graf. Also bei mir ist es nicht so, dass Gasser obdachlos gewesen wäre und auf der Gasse gelebt hätte, sondern sie haben an der Gasse gelebt. Also es ist ein Wohnstättenname für jemanden, der an einer Gasse gewohnt hat, also wo sein Haus an einer Gasse gehört. Und Gasse muss nicht unbedingt so wie heute eine Gasse in einem Dorf oder in einer Stadt bedeuten, zwischen Häusern, sondern eine Gasse war eigentlich ein Hohlweg gewesen. Jegliche Art von Hohlweg, wo es links und rechts vielleicht Bäume gehabt oder Büsche oder wo es auch so ins Gelände eingeschnitten war, die hohle Gasse in Küsnacht ist eigentlich auch nicht in Küsnacht in, sondern außerhalb so einen Durchgang. Also es ist sehr ein offener Begriff, was Gasse war. Und eben, der Gasser hat an dieser Gasse gelebt.
Ja, und ich habe ja kürzlich, gerade vorletzten Dienstag, über den Namen Gassert geredet bei euch im Radio. Und da habe ich mich auch noch mal ein bisschen mit dem Gasser auseinandergesetzt und noch mal im Idiotikon angeschaut, was da steht. Und da gibt es eine Bedeutung, die heisst, Gasse bedeutet auch Ortschaft oder Dorf. Und in der kleinen Anmerkung vom Idiotikon zu dem Wort Gasse steht auch hierher vielleicht auch der Familienname Gasser. Also der Gasser könnte auch der Dorfbewohner gewesen sein. Und zwar vielleicht einfach der, der nicht auf dem Einzelhof gewohnt hat, sondern der, der wirklich in der Ortschaft, in der grösseren sozialen Gemeinschaft gelebt hat. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung, wo man vielleicht ein bisschen weiterdenken kann.
Sehr spannend. Das schaut mir gerne auch noch. Kann ich sagen, gerne dem auch noch mehr nach. Ja, merci für den Hinweis.
Also da stecken wirklich viel mehr hinter diesen Namen, als man überhaupt nur könnte vermuten. Jetzt gibt es ja auch Namen wie Papst, Kaiser, König, Fürst, Vogt oder dann auf der anderen Seite der Knecht oder Name Knecht, Bettler, Bauer und so weiter. Wie kommen die Leute gerade ausgerechnet zu diesen Namen? Also eben zum Beispiel Kaiser. Bei uns in der Schweiz haben wir ja gar nie einen Kaiser gehabt.
Ja, und Papst gibt es ja nur einen, aber ganz, ganz viele Leute, die Papst heissen, oder? Das stimmt schon, aber es ist ein bisschen, vielleicht ähnlich, wie der Martin vorhin gesagt hat, also der Papst ist jetzt nicht der eine in Rom gemeint, sondern jemand, und da zitiere ich eines von den Wörterbüchern, die man kann lesen kann, wo sehr schön das beschreibt, ein mit betonter Würde auftretender Mensch, der einen Widerspruch nicht leicht hinnimmt und von seiner eigenen Unfehlbarkeit unerschütterlich überzeugt ist. Das ist natürlich jetzt auch nur eine Vermutung, aber es zeigt der Name kann gegeben worden sein, weil jemand vielleicht ein Gehabe hat wie ein Papst und so tut, wie wenn er der Unfehlbare wäre und so von Gott eingesetzt. Oder das kann als Übername jemandem gegeben worden sein. Es gibt einen schönen Beleg von 1283, Burkhardus Dictus Papa, also der Burkhard, wo Papst genannt wird. Da sieht man, dass es eigentlich ein Beiname ist von jemandem.
Ja, und die Übernehmen, die haben zum Teil auch wirklich einen ganz konkreten Hintergrund, wenn man sie nämlich in Komposita, also Zusammensetzungen anschaut, wie Königslehner, das ist einer, der Lehnsdienst geleistet hat, am König gegenüber, ein deutscher Familienname, Papenbuhr, ein Bauer, der direkt für einen Pfaff Abgabe geleistet hat. Es gibt so Funktionen auch, der Waldvogt kennt man vielleicht noch, in Norddeutschland der Deichgraf oder der Waldpapst, das sind also ganz konkrete Funktionen gewesen, im dörflichen Zusammenleben. Es gibt auch Volksbrüche wie der Schützenkönig. Und warum soll der Schützenkönig nicht auch mal einfach den Übernamen König Palten haben, später, nachdem er Schützenkönig geworden ist? Häusernamen sind ein grosses Thema, das zu diesen Übernehmen könnte geführt haben. Also wenn man eine Krone rausgehängt hat, ist es also durchaus möglich, dass man dann schnell auch mal der König war in so einer Siedlungsgemeinschaft.
Und also, was mir noch in den Sinn kommt, in diesem Zusammenhang Stäbler, ein Name aus der Gemeinde, wo ich herkomme, im Schwarzbubenland, dort ist eindeutig davon, dass der Name von Stäbler kommt, dass sie die zum Stab gehört haben, zum Bischofsstab, also nämlich zu Basel. Das heisst, dass sie vielleicht Untertanen waren oder Leibeigene oder einfach solche, die zinspflichtig waren in einem Gut, das im Bischof gehört hat. Das sind vielleicht Stäbler gewesen, also auch ein Übername, wo irgendwie so eine höhere Magnifizienz drin steckt.
Ganz viele spannende Sachen hinter den Namen. Man wird noch mehr so verschiedene Namen jetzt anschauen in dieser Stunde. Geschichte hinter diesen Namen, was die Leute auch manchmal für Vorstellungen haben von der Bedeutung oder Herkunft von ihrem Namen, wenn wir auch hören. Manchmal kann einen ja der eigene Name auch in lustige oder peinliche Situationen führen, vielleicht auch in unangenehme. Vielleicht stört einen der eigene Name darum auch, weil man damit immer wieder in blöde Situationen geraten. Solche Beispiel hören wir als nächstes. Und da sind Fusion Square Garden neugeboren.
Sie sagen, es sei kein Platz mehr frei für meine Wenigkeit. Und in einem Schwarm gäbe es auch keinen Fisch, der immer nur dagegen ist. Sie sind gezwungen, mich zu verlassen. Und ich soll versuchen, sie zu verstehen. Aber das kann ich nicht. Das Leben hat mir gelehrt, dass plötzlich irgendeine alles kehrt und immer wieder kehrt. Heute ist meine Hoffnung neu geboren. Nur sie, die mich erfüllt. Sekunden mehr verlieren.
Square Garden hier in der Schnabelweit. Die Mundartsendung, in dieser Sendung widmen wir uns heute ganz den Familiennamen. Aber wir erklären heute nicht einfach Namen, sondern wir reden über Familiennamen, die scheinbar etwas Bestimmtes bedeuten. Wir reden darüber, ob die vermuteten Bedeutungen ob die stimmen oder nicht, oder was Namen auch für Missverständnisse auslösen können. Bei mir im Studio sind die beiden Experten Markus Gasser und Martin Graf. Und wir schauen uns ein paar Beispiele an, die uns Hörerinnen und Hörer gemailt haben. Und wir wollen wissen, was unsere Experten dazu sagen. Da ist gerade mal ein Mail gekommen von Silvia Fügli, genau. Sie schreibt, der Beamte habe mal kugelrunde Augen bekommen, wo sie eben zu dem auf die amtliche Stelle ist und sich vorgestellt hat. Mein Name ist Fügli. Kugelrunde Augen hat er bekommen, hat sich vorgeneigt am Schalter und hat den Geister gefragt, was, wie ist ihr Name? Und sie hat den buchstabiert, also Fügli mit G in der Mitte. Ja. Und beim G sagen sie zusammengezuckt. Und dann hat sie gemerkt, aha, er hat etwas anderes verstanden. Er hat nicht Fügli, sondern Füdli verstanden.
Das kann natürlich passieren, aber mit Füdli hat es wirklich nichts zu tun. Auch Fügli nicht. Das ist nicht jetzt irgendwie eine Veränderung von Füdli zu Fügli. Fügli, das ist ein Zürcher Name und der kommt aus dem mittelhochdeutschen Wort füglich. Also liegt dem zugrunde und das bedeutet schicklich, passend, unangemessen. Also das hat eigentlich einen angenehmen, anpassungsfähigen Mensch bezeichnet. Also etwas ganz Positives.
Denn Ursula Baldauf von Thun schreibt, unser Name wird immer wieder falsch verstanden. Aus Baldauf wird dann gerne mal Waldlauf. Ich gebe dann jeweils die Eselsbrücke nicht früh auf, nicht spät auf, sondern bald auf. Oder auch mal wie auf bald einfach umdrehen.
Ja, ganz genau. Ich habe übrigens auch als erstes gemeint, ja, bald auf, das ist der Frühaufsteher, weil wenn man das so hört, hat man natürlich auch als Experte sozusagen ein bisschen Assoziationen, was das könnte bedeuten, aber man muss halt dann auch als Namenforscher ein bisschen in die Quelle gehen und schauen, was da tatsächlich dahinter steckt. Und es ist ein einfacher Rufname, ein Vorname, wie man heute sagen, zusammengesetzt aus bald und Wolf, und zwar bald in der alten Bedeutung von mutig oder schnell, und das zweite Glied Olf, das ist der Wolf, und Baldolf ist quasi der mutige, schnell. Nelly, rasche Wolf. Das ist also nichts mit einem Frühaufsteher.
Und der Name ist dann verschliffen worden von bald Wolf zu bald auf.
Oder? Genau.
Und vielleicht neu motiviert auch.
Dass man und voilà, dann interpretiert man natürlich das so, wie man das kennt heute, von der heutigen Bedeutung her. Dann WhatsApp-Nachrichten haben wir auch bekommen. Ich spiele nochmal die.
Mein Mädchenname war Gili, italienisch. Und das war immer ein bisschen kompliziert. Man musste buchstabieren und die Leute haben es nicht verstanden. Meiner Mutter ist passiert, dass jemand gesagt hat, «Guten Tag, Frau Peperoni!» Dann hat sie gesagt, «Ich heiße doch nicht Peperoni, ich heiße Chili!» Dann hat die andere Frau gesagt, «Oh, noch viel schärfer!» Ich fand das sehr lustig gefunden.
Ja, das ist schön, so die Missverständnisse, die es geben kann. Da hat auch Marlies Streich ein bisschen anders in dieser Art geschrieben. Sie hat mit ledigem Namen Schneebeli geheissen, die war Lehrerin in einer Primarschule, wo ein neuer Schüler dazugekommen ist. Und der hat den Namen jetzt noch nicht gehört oder nicht richtig verstanden. Und dann haben die anderen geföppelt, sie heisst dann im Fall Schneebeli. Und dann ist er am nächsten Morgen gekommen und hat gesagt, «Grüezi, Fräulein Pfiffli.»
Mit Assoziation gespielt.
Sie hat so die zotigen Sachen.
Oder meine Kollegin Sandra Schiess hat ein Mail bekommen von einem Namensvetter, Walter Schiess von Wollen im Aargau. Er hat im Einkauf gearbeitet und hat viel über Telefongespräche kommuniziert. Und da ist der Name dann auch viel missverstanden worden. Unter anderem Schief, Schiek, Schniep und so weiter. Und dann hat es einmal ein Erlebnis gegeben mit einem englischsprachigen Mensch, den er Kontakt hat mit ihm. Und ja, der hat ihm dann gesagt, Herr Scheiss. Ja, weil er hat das geschrieben gesehen und im Englisch würde man halt dann das so aussprechen. Und wo der Herr Schiess ihm dann erklärt hat, was das jetzt eigentlich bedeutet, was er ihm da gesagt hat, dann hat er sich eigentlich schon fast entschuldigt.
Ja, zum Glück hat man da im Schweizerdeutschen ja eben ein Diphthong, ein I drin, Schiess und nicht Scheiss. Sonst könnte es noch häufiger zu so zotigen Missverständnissen kommen. Tatsächlich hat Schiess eigentlich nur mit Schiessen zu tun, und zwar Schiessen in einem alten Sinn. Ein Schiess ist einfach ein Schutzli, einer, der so ein bisschen reinfährt, der ein bisschen ungeschickt ist, der ein gestabiger ist und wo vielleicht auch ein bisschen schnell einfach reinschiesst, wenn man eigentlich besser schweigen sollte und dann einfach einen reinredet. Das ist ein Schiess.
Ein schwieriger Name hat auch der Herr Flick, der hier geschrieben hat, ein Mail ins Studio geschickt hat. Er sagt, wenn er das muss erklären muss, wie man ihn schreibt, also er schreibt sich F-L-I-C-K, dann sagt er, ja, das sei wie Sockenflicken, sagen wir am Telefon, wenn die Leute Fink oder Frick oder Wick oder Blick oder Sick verstehen. Die weniger angenehmen Verwechslungen von allen in der Nachkriegszeit waren mit Friedrich Flick. Das war nicht sehr ein angenehmer Mensch. Aber seine Vorfahren in Althengstedt, im ehemaligen Bürgerort Deutschland, die heissen alle Flick ohne CK. Und jetzt geht die Familiensaga um seinen Grossvater Heinrich, hat den Namen dann verlängert mit einem CK, wo er im vorletzten Jahrhundert in die Schweiz emigriert ist. Er hat hätte ich wahrscheinlich lieber Kellenberger oder Hungerbühler geheissen.
Also ich bin das nachschauen, das stimmt tatsächlich, der Name kommt aus Deutschland und gibt es mit K und mit ZK, da hat er also recht, also ohne dass ich jetzt wüsste, ob die Familie wirklich von dort kommt. Aber das Interessante ist, der Name hat nichts mit Flicken zu tun, Sockenflicken, wie er das meint, sondern das ist ein entrundeter Name von Flück. Das gibt es ja in der Schweiz, Flück, der Name. Also ist der gleiche Name, nur in Deutschland ist es aus dem Ü ein I geworden, Flick. Und das Wort, der Name geht eigentlich zurück auf das Wort Flücke. Das kennen wir von Vögeln, die Flücke werden. Und die heissen so, weil sie hellwach, munter, früh auf sind und weil sie eben lernen fliegen, oder? Weil sie so wiff sind, dass sie lernen fliegen. Aber das Wort heisst eigentlich munter. Und das heisst, mit Flücke oder mit Flück ist zuerst einmal eine Person bezeichnet worden, die eben so ganz wach und wiff ist.
Also sehr ein positiver Name.
Absolut
positiv. Auch sehr ein positiver Name hat Ursula Zürcher Frieden, als Mädchenname Frieden von Cham im Kanton Zug. Und sie hat jetzt eine Frage. Sie meldet uns, hat mein lediger Name Frieden irgendetwas mit dem Frieden auf der Welt zu tun? Sinnigerweise wohnte im Wohnhaus meiner Eltern im unteren Stock ein Herr mit Namen Krieg. So ein Zufall. Haben beide Namen wirklich was mit Krieg und Frieden zu tun?
Ja, da muss man jetzt sagen, leider, Frieden hat nichts mit Frieden zu tun, aber Krieg hat durchaus mit Krieg zu tun. Frieden, das ist so ein ganz typischer Name, ist ein Berner Name ursprünglich, der lässt sich vergleichen mit Christen, Heilen oder Kuhnen. Da gibt es viele, die so auf das EN aufhören. Und das sind Genitivfügungen, also des Frieden. Und dahinter steckt der Name Frido oder Friedrich. Und bei Christen ist der Christian und bei Heinen ist der Heinrich und bei Kuhnen ist der Kuhnrad. Bei Krieg, dort haben wir aber wirklich den Krieg drin. Nicht das Substantiv, der Krieg, sondern ein altes mittelhochdeutsches Adjektiv. Das heisst Kriege und das bedeutet störrisch. Also der Kriege, der Krieg heute, das ist wirklich mal ein bisschen störrischer gewesen, so ein bisschen unangenehmer Zeitgenoss wahrscheinlich.
Und beim Frieden ist es halt so, dass es da eine gute Fügung ist, dass das Wort, der Name, der von ganz anders kommt mit einem Wort, oder gut, wo einfach jetzt eine positive Assoziationen gibt. Ich habe noch eine ähnliche Kombination in Erinnerung gekommen, wo es jetzt was mit Krieg zu tun hat. Eine Anekdote, wo wir mal in einer Wohnung gewohnt haben in Basel, ist die von einer Immobilienverwaltung verwaltet worden und das war eher ein bisschen schwierig gewesen. Es sind ein bisschen Leute gewesen. Ich weiss es nicht, ob wir schwierig waren. Wir haben das Gefühl, dass sie schwierig. Auf jeden Fall hat es immer Streit gegeben mit denen und die Leute, die wir mit ihnen zu tun haben, die haben abgewechselt und die haben jetzt also wirklich die eine hat Frau Jäger geheissen, eine war der Herr Schiess gewesen und der dritte der Herr Krieg. Das hätte nicht gut kommen können in dieser Wohnung.
Von einer ähnlich lustigen Namenkombination schreibt Caterina Katja Filisetti auf Facebook von SRF 1. Ich hatte geschäftlich mit Deutschland zu tun. Als ich in einer bestimmten Abteilung anrief, meldete sich ein Herr Kalbskopf. Ich musste dann am gleichen Tag nochmals etwas abklären und rief die gleiche Abteilung wieder an. Und da meldete sich ein Herr Kuhfuß. Meine erste Reaktion war: Wollt ihr mich verarschen? Aber die beiden Herren hießen wirklich so und arbeiteten zusammen.
Ja, das ist wirklich grossartig. Also der Zufall, der Kalbskopf und Kuhfuß in einem Büro.
Jetzt um einen ganz speziellen Fall. Es ist eine WhatsApp-Nachricht von Peter Brunold.
Ich war 1973 in Losone Tessin in der RS. Und in der Nachbarcompany haben wir einen Tessiner Recru gehabt, der hat Ganzoni geheissen. Und der hat damals eine Freundin aus dem Glarnerland und die hat Hösli geheissen. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie wir den totsmal gefoppt haben. Möchtest du wirklich deine Freundin heiraten?
Ein Name wie eine schlüpfrige Anspielung hätte das sollen geben. Ganzoni Hösli natürlich.
Ganzoni Hösli, jawohl. Das ist jetzt aber wirklich ein interessanter Fall. Wir haben heute im Verlauf des Tages mehrere verschiedene Mails bekommen, die genau die gleiche Geschichte erzählen wie der Peter Brunold. Also, niemand hat es so geschrieben, wie er hat das selber erlebt. Aber die Verena Zurflü hat geschrieben, die Geschichte vom Herrn Ganzoni und vom Fräulein Hösli habe ich von meiner früher von meiner Grossmutter erzählt bekommen. Jemand, der lieber anonym bleiben, hat geschrieben, ich habe jemanden gekannt mit dem tollen Namen Ganzoni Hösli. Und die Verena Vonnach hat geschrieben, da gab es ein Fräulein Hösli, das den Herrn Ganzoni heiratete. Jetzt setzen Sie den Doppelnamen in der richtigen Reihenfolge, Ausrufezeichen. Also es ist wirklich spannend, dass so viele Leute das Gleiche erzählen.
Ja, also ich muss sagen, in meiner Kindheit hat man von dem Beispiel auch immer erzählt. Und sich natürlich witzig gemacht. Meine Kinder haben natürlich gelacht wie die Wahnsinnigen.
Ich glaube, das ist wirklich auch eine Geschichte aus dieser Zeit, wo man vielleicht noch so ein bisschen verschämt hätte. Wie heute würde das niemand mehr hinter dem Ofen führen locken, die Jungen. Heute sind die Witze zottiger, oder? Aber damals war das vielleicht wirklich noch so ein bisschen ein Spruch gewesen, wo man hätte können ein bisschen verschämt Witze machen. Ich bin dann natürlich schon noch schauen, was da dran ist. Also ich habe im local.ch, im Schweizer Telefonbuch, keine Kombination mit diesen beiden Namen gefunden, Ganzoni und Hösli. Also die gibt es mindestens jetzt nicht, einmal nicht im Telefonbuch.
Das wäre nicht unbedingt etwas, muss
heissen. Muss nicht unbedingt heissen. Im Internet gibt es die Geschichte ganz häufig, oder, dass man sagt, die gäbe es und so. Also ich vermute, das ist eine sogenannte Urban Legend, also so eine Wandersage, so eine städtische, moderne Sage, wo man überall erzählt, die ist dort und dort und dort passiert. Eben das Einzige, was ein bisschen komisch ist, dass es den Herr Brunold gibt, der behauptet, und das müssen wir ihm irgendwie glauben, er habe das in seiner Jugend so erlebt. Das ist seltsam.
Ja, und man lacht ja jetzt über die Geschichte mit dem Hösli und so. Und Hösli vielleicht tönt heute tatsächlich noch ein bisschen lustig. Dabei war eine Hose früher etwas ganz, ganz Wertvolles gewesen. Im Verlauf von einem jungen Leben hat man nämlich bis in die Pubertät gar keine richtige Hose gehabt, sondern man hat einen Rock getragen oder man hat vielleicht irgendwie eine kurze Hose getragen. Eine Hose hat man bekommen, wenn man zum jungen Mann geworden ist. Eine Hose ist ein Statussymbol gewesen. Wenn man die zum ersten Mal bekommen hat, hat es ein Fest gegeben. Ein Hosenfest, das hat es auch im Glarnerland gegeben. Darum gibt es auch so Familiennamen wie Hosenmann, Höseler und eben Hösli. Und ab dem Spätmittelalter sogar schon im Hochmittelalter hat man angefangen, Hosen ganz auch speziell rauszuputzen. Es hat dann so Regeln gegeben, was für Farben das man tragen darf, was für Schnittformen die Hosen dürfen haben. Weil jeder hat wollen mit seiner Hose zeigen, dass er wirklich da der König ist mit seiner Hose. Also das ist durchaus eigentlich nicht lustig, sondern etwas ganz Schönes, so eine gute Hose.
Also tönt ein bisschen nachher ein lächerlich, ein Hösler oder
ja,
so,
gut, ist aber ich denke, ernst. Mit dem Namen Hose allein, so Hose hat man vielleicht auch nicht Witz gemacht, aber Hösli, und dann denkt man natürlich sofort auch an Unterhösli, das ist klar.
Klar, die Assoziationen sind klar, das ist klar.
Eine andere Namenkombination, die auch sehr speziell ist, die gibt es wirklich, und wir haben ein Mail bekommen von Sandra Feiss Speck von Unterwasser im Kanton St. Gallen. Sie sagt, sie sei Metzgerin und sie hat dann hinten dran ein Smiley reingehängt. Sie kann also über diese lustige Kombination Feiss-Speck selber lachen. Aber wir sind hier in einem heiklen Gebiet. Viele Leute die finden es sicher nicht so lustig, wenn man sich über ihren Namen lustig macht.
Ja, es ist wirklich sehr heikel. Also wir erleben das ja immer wieder, wenn wir Namen deuten, dass die Leute, wie die Leute reagieren. Die Idee zu diesem Thementag war, dass man Wortspiele thematisieren soll. Das hat jemand als Idee gebracht zu uns. Also so ein bisschen Meier mit grossem M und kleinen Eier und Frosch mit hinten ein grosses F und vorne ein F und hinten Rosch und so. Dass man so Spiele doch soll thematisieren soll. Da haben wir gemerkt, das wollten wir so nicht machen. Weil solche Sprüche können eigentlich nur die Betroffenen selber sagen. Also das Meiers dürfen vielleicht den Spruch machen, aber nicht wir am Radio und so. Also darum haben wir dann ein bisschen andere Beispiele gesucht.
Oder? Ja, also so eins von diesen bekannten Beispielen ist ja der Bucherredner Urs Kleiby, den kennt jeder, vor allem jedes Kind kennt den Kleiby. Der heisst heute auch wirklich Kleiby, das ist ein eingetragener Name, K-L-I-B-Y, der hat aber ursprünglich früher Urs Kleibenschädel geheissen und Kleibenschädel, auch wenn man nicht weiss, was das bedeutet, hat man doch so Assoziationen an den Schädel, dass das irgendetwas Ungutes ist. Und es ist tatsächlich so ein sogenannter Satzname, ein Ausruf, Kleibenschädel, spalt den Schädel, ist also tatsächlich nichts Gutes. Und ich verstehe den Herr Kleibenschädel ganz gut, wirklich, dass er sich umbenannt hat in Kleibi.
Ja, und dann ist der Fall Bundi Bünzli, wo ich heute am Nachmittag schon mal etwas kurz davon erzählt habe. Wir haben ja mal ein Wörterbuch geschafft mit typischen Schweizer Wörter drin. Und dann haben wir einmal einen Brief bekommen von einem Herr Bundi, der so gelitten hat unter seinem Namen Bünzli, dass er sich umbenennen zu Bundi. Und er hat uns inbrünstig gebeten, wir sollen doch das Wort Bünzli auf keinen Fall ins Wörterbuch reinnehmen. Wegen der negativ, weil das alle die Familie würde irgendwie so negativ belasten. Und das haben wir natürlich nicht können machen, weil es ja ein Wort ist, das in der Schweiz gebraucht wird. Also muss man sein Wörterbuch haben oder muss man dort vollständig sein. Aber auch ein Beispiel, das zeigt, wie noch, dass einem der Name ist und wie hart das einem angehen kann, wenn es negative Assoziationen auslöst.
Ja. Weiss man denn eigentlich, wie es zu dem negativen Anstrich kam?
Beim Bünzli? Ja, also der Name selber ist ja eigentlich einfach ein Wohnstättenname, also geht aufs Binsengras zurück. Sagt man auch in Mundart Binz, ein Sumpfgras, und dann hat man dort einen Flurnamen die Binz und dann einen Hofnamen die Binz und dann die Leute, die Binzi oder Binz geheissen haben und der Klein, der Sohn, ist dann vielleicht der Binzli oder der Bünzli gewesen. Das ist eigentlich die Namenherkunft, aber wie es zu dieser Negativ gekommen ist, da gibt es eine Erzählung von Gottfried Keller, wo eine Figur Zeus Bünzlin drin vorkommt. Das mag einen Einfluss haben. Wahrscheinlich noch stärker ist dann ein Theater bzw. nachher Verfilmungen. Ich weiss jetzt gerade den Namen nicht mehr. In den 30er Jahren, wo eine Heiri Bünzli die Hauptfigur war, das war wahrscheinlich der Hauptverbreitungsgrund gewesen, warum dieser Name dann plötzlich diese Bedeutung bekommen hat.
Dann noch vielleicht ein Beispiel, das uns jetzt nicht so direkt betroffen hat, wo wir aber mitverfolgt haben und wo uns auch ein bisschen betroffen gemacht hat, nämlich der Name Tschirki. Da hat es im Tagesanzeiger vor einigen Jahren hat's mal eine Serie gegeben über Familiennamen, einen grossen Artikel, und da hat eine Kollegin von mir den Namen Tschirki erklärt. Genauso, sie hat ihn richtig erklärt. Tschirki ist nämlich ein Übername zum Verb Tschirke, das heisst schlurfen, so ein bisschen hinken, einfach so ein bisschen einen unrunden Gang haben. Und der Herr Tschirki, der dann in der Kommentarspalte geschrieben hat, das passe gar nicht, das sei unwissenschaftlich. Tschirki käme sehr wahrscheinlich aus dem Rätoromanischen oder noch wahrscheinlicher aus dem Polnischen und ist etwas sehr Ehrenhaftes, der Name. Das hat dann zu einem richtiggehenden Shitstorm geführt und der Herr Tschirki hat meine Kollegin auch mit dem Gericht bedroht. Also was so hinter einem Namen steckt, das geht den Leuten sehr nahe teilweise und da ist es dann also nicht mehr lustig. Nehmen wir wieder mit dem Häusli.
Ja, kann ich mir vorstellen. Aber gut, bei Tschirki kann man jetzt wenigstens sagen, das Wort dahinter, Bedeutung, verstehen ja die meisten jetzt nicht, egal was es jetzt heisst. Aber manchmal sind Namen wirklich total direkt, da verstehen alle, was es bedeutet. Hässig, wüst, Luder, Vogler, Wichser. Markus Gasser, Martin Graf, da wird dann Namensdeutung natürlich ein bisschen heikler.
Ja, bei Luder, das ist so ein Fall. Im normalen Sprachgebrauch meint das Wort natürlich eine liederliche, durchtriebene Frau, vielleicht sogar eine Prostituierte. Ursprünglich ist Luder ein Wort aus der Jägersprache und hat ein totes Tier bezeichnet, das man als Köder oder als Lockvogel gebraucht hat. Aber der Familienname hat eigentlich überhaupt gar nichts mit dem zu tun, sondern es ist einfach eine Kurzform vom altdeutschen Personennamen Ludwig.
Und meistens hat man dann auch Luder, oder? Die nennen sich die Leute meistens Luder und nicht
genau,
Luder.
Ja.
Also ich würde es auf jeden Fall so machen. Ja, das ist jetzt eben eine ungünstigere Koinzidenz von zwei Wörtern, oder? Bei Vogler ist es ganz ähnlich. Das hat gar nichts mit dem zu tun, was man würde assoziieren mit dem Anstössigen, sondern das war eigentlich ein Berufsname gewesen, ursprünglich im Mittelalter, von der Jagd, aus der Jagdszene. Das ist ein Vogel. Vogelsteller oder ein Vogeljäger gewesen, der Vogler. Schon 1295 ist in Zürich so ein belegter Vogler und auch weit unten in der Ostschweiz ist der Name bekannt gewesen. Und ist eigentlich lustig das Gleiche wie der Federer. Auch ein Name aus der Ostschweiz, aus dem Rheintal. Der Federer ist eigentlich auch ein Vogeljäger gewesen.
Ist wahrscheinlich noch froh, heisst der Federer jetzt gerade mit dieser Berühmtheit.
Ja, der Wichser ist auch so ein Fall, wo man vielleicht auch etwas Ungutes denkt. Es hat zwar tatsächlich ein bisschen etwas mit Bewegungen, mit so Auf- und Abbewegungen zu tun, der Wichser, aber es ist nicht das, was man meint, sondern es ist jemand, der Stoffsachen, Textilien oder Schnür oder Seil gewichst hat, das heisst mit Wachs eingerieben hat. Schuhwichsen und Schuhwichse sind ja Wörter, die man heute auch noch braucht und Tätigkeiten, die man macht. Der Wichser war also ursprünglich einer, der eben Sachen wasserdicht gemacht hat. Es war dann später auch einfach ein Wort für den Wachstuchfabrikant. Teilweise kann man auch sagen, vielleicht war Wichser auch eine Nebenform vom Wechsler, das war der Geldwechsler. Aber ziemlich sicher war der Wichser wirklich der, der einfach etwas wasserdicht gemacht hat.
Also sind denn alle Namen ursprünglich, wie jetzt diese Beispiele hier, effektiv nett oder unverdächtig, harmlos gewesen? Ich meine, jetzt, wenn ich an Wüst, Hässig, Krieg, Wüterich, Zorn denke, haben die auch mal etwas Harmloses bedeutet?
Nein. Muss man vielleicht klarerweise so sagen. Heute bedeuten die Namen gar nichts mehr. Heute sind Namen einfach wirklich nur noch eine sprachliche Etikette, die mal mehr oder mal weniger wichtig ist. Eher weniger, würde ich sagen. Die Bedeutung ist aber da nicht mehr drin. Früher war die tatsächlich da gewesen und die durchaus können negativ sein. Weil man muss sich vorstellen, Privatsphäre, das ist etwas, eine ganz neuzeitliche, eine junge Erfindung. Früher war man viel näher zusammen gewesen. Die Haushalte, die sind eng gewesen. Man hat kein Einzelzimmer gehabt. Man ist auch nicht so viel am Computer gesessen und hat mit der interaktive Welt interagiert, sondern man hat mit dem Gegenüber interagiert, man hat pausenlos ist man unterwegs gewesen, man hat miteinander geredet und man hat sich natürlich auch gut kennengelernt und man hat auch die negativen Eigenschaften von den Leuten dann irgendwann sprachlich zum Ausdruck gebracht.
Gut, das Leben ist kein Ponyhof, sagt man auch noch etwa die. Hier in der Mundart-Sendung Schnabelweide schauen wir uns als nächstes an, was die Leute selber so für Ideen haben, was ihr Name bedeutet oder wo er herkommt. Und meine beiden Gäste erklären, wie sie vorgehen, wenn sie einen Namen erklären wollen. Wir erfahren, was man bei diesen Nachforschungen so wissen muss, was man muss beachten muss, wo man was findet. Vielleicht ja, auch ganz spannend für sie, wenn sie selber mal wollen, über ihren Namen nachforschen.
Leg ich mich leisli und fein in meine Ruhe. Wann tue ich mein Herz auf und mit Vertrauen meine Augen zu? Wann zerkriegt die Zweifel werd und klein und werd und dumm. Wann stieg ich zu meinen Dämonen in ein Boot im allergrößten Sturm? Wann kann mich verrennen, kann ich brennen und verbrennen? Dir. Wo bin ich am Sterben, wenn um mich die Welt der Bach abgeht? Wo lebe ich auf grossem Fuss mit Widerspruch und bleibe trotzdem? Dear. wo das Gute bleibt, neben dir. Da leg ich mich da, meine Platz, der ist hier neben dir.
Das ist Badenk Dochsner mit dem Hühnerhof hier in der Schnabelweide. Denn wir haben heute eine Spezialsendung zur Familiennamen mit meinen Gästen Martin Graf vom Idiotikon und Markus Gasser, unser SRF-Mundart-Spezialist. Mit Namen wie Papst oder Schiess oder Luder verbindet man doch automatisch etwas damit, aber das muss nicht unbedingt stimmen, was man damit verbindet, haben wir jetzt vorher gehört. Kein Wunder also, dass viele Leute falsche Vorstellungen haben von ihrem Namen. Ich nehme an, Martin Graf, Markus Gasser, ihr kommt immer wieder Fragen über von Leuten, die von euch zwar Auskunft wollen über ihren Namen, die aber selber auch eine Vorstellung haben, woher das ihr Name könnte kommen. Also, liegen die Leute dann meistens falsch oder auch etwa richtig?
Sie liegen schon etwa die Richtung und sie sind meistens also auch wirklich wertvoll, weil die meisten, die so etwas nachfragen, die haben auch wirklich, die möchten das gerne wissen und die haben sich selber schon mal ein bisschen vertieft in die Sache. Vom Gassert habe ich ja schon am Anfang von der Sendung kurz geredet und er hat sich wirklich also ein bisschen in die Geschichte von seinem Namen vertieft, auch wenn man den Namen ausspricht, wo er alteinheimisch ist. Er hat zum Beispiel gesagt, Gassert, das könnte von Geißhirt kommen, weil man in der Region, wo er herkommt in Deutschland, der Geiß wirklich Gas sagt, wie früher auch in der Ostschweiz. Es stimmt aber nicht letztlich. Aber es war für uns interessant gewesen, oder auch schön gewesen und wichtig gewesen, zum Schauen und zu sehen, dass die Leute sich selber auch wirklich auch gut und positiv und nützlich machen mit ihren Namenanforschungen.
Es sind natürlich schon sehr häufig Mythen, Familienmythen, also wo man sagt, der Grossvater hat erzählt oder ich habe gelesen in einem alten Buch oder so, Überlieferungen. Also ein bekanntes Muster ist, dass man sich gern von eingewanderten Hugenotten abstammt sieht. Das ist noch interessant, ich weiss gar nicht warum. Ich glaube, du hast gerade kürzlich einen Fall gehabt, Martin, oder?
Ja, ich habe also ganz, wirklich ein wunderschönes Beispiel. Da hat ein Herr Blunschi gesagt, er müsse hugenottischer Herkunft sein. gewesen, weil er hat einen weißen Hund im Wappen. Und der weiße Hund, der bedeutet ja auf Französisch Blanc Chien. Und Blanc Chien tönt so ähnlich wie Blunchi. Und alles, was Französisch ist, das muss doch hugenottisch sein. Dabei ist Blunchi eigentlich etwas ganz anderes und auf jeden Fall gar nicht hugenottisch.
Das Wappen ist ja auch gerade typisch, oder? Das kommt auch sehr häufig, dass die Leute sagen, in meinem Wappen ist das und das abgebildet. Und darum muss der Familienname das und das bedeuten, oder?
Genau, da gibt es ja den schönen Namen Pelikan im Bündnerland. Die haben einen Pelikan im Wappen, also der schöne Wasservogel. Und ich finde das auch schön, wenn ich Pelikan würde heißen, würde ich auch gerne so einen schönen Vogel im Wappen haben. Stimmt. Tatsächlich ist es aber ein unschöner Name. Es ist ein lombardischer Name, geht zurück auf Pelacane. Das bedeutet Hundeschinder und ist eigentlich ein ganz bösartiger Übername für einen Kürschner oder für jemanden, der sonst einfach mit Tierfell zu tun hat, mit Lederverarbeitung und das eben nicht so gut gemacht hat.
Ich habe in diesem Zusammenhang noch einen Fall, wo sich auf Adlige zurückführen. Das kommt auch immer wieder vor. Wir sind früher mal Adlige gewesen. Da ist ein Mail heute reingekommen, das da wunderbar reinpasst. Also ich will mir das auch nicht lustig machen, aber es ist einfach wirklich interessant. Herr Käsermann schreibt, Käsermann soll sich nicht, wie man annehmen könnte, von Käse ableiten. In der Schweiz wäre das ja logisch. Sondern, wie ich mal gehört habe, von den Kaiserleuten, also von Bediensteten des deutschen Kaisers. Für mich eine hilfreiche Erklärung, da ich selber keinen Käse esse und die Leute oft kommen mit «Was Käsermann und isst keinen Käse?». Also es ist eine gute Geschichte und ich bin dem natürlich ein bisschen nachgegangen und es ist schon so, also wenn seine Familie jetzt eingewandert ist, dann kann es schon sein, es gibt tatsächlich Käsermann, aber in der Schweiz gibt es nur Käsermann im Bernbiet und das ist eindeutig der Beruf Käser, der dort zugrunde liegt. Und das Mann, das wird viel an Wörter angehängt. Vielleicht in dem Fall zum Zeigen, es ist dann im Fall Person gemeint und nicht der Beruf. Dann hängt man Mann hinter dran, Käsermann. Und also das ist klar der Berner Name. Der Käsermann, habe ich auch herausgefunden, ist ganz interessant. Den gibt es vor allem in Österreich, in Italien. Und zwar im Trentino, also im Südtirol, im ehemaligen habsburgischen Gebiet. Oder? Also dort könnte ich mir gut vorstellen, dass der Name irgendeine Verbindung zum Kaisertum hat. Sei das irgendeine Abhängigkeit oder eine Lehnsabhängigkeit oder so etwas, was dahinter steckt. Und ob jetzt der Herr Käsermann mit dem Käsermann zu, das müsste er in der Familienforschung natürlich dann selber herausfinden.
Okay. Generell ist natürlich Herkunft und so eine Aufwertung von der eigenen Herkunft ist einfach immer ein grosses Thema. Und besser als alles, was man da hat, ist halt einfach immer eine Herkunft von möglichst weit her. Ich habe mal den Fall von einem Herrn Fankhauser, der hat in Trub oder Trubschachen gewohnt. Und der ist ziemlich überzeugt gewesen, dass sein Name Fankhauser aus dem Schwedischen kommt. Man muss dazu wissen, dass der Ort Fankhaus, das ist ein Nachbardorf von Trub oder Trubschachen. Und es ist ganz eindeutig so, dass der Fankhauser seinen Namen von dem Dörfli oder von dem Örtli Fankhaus hat und nicht aus dem Schwedischen. Aber das macht natürlich für die Konstituierung von der eigenen Herkunftsmythologie natürlich schon sehr viel mehr her, wenn man kann sagen, man kommt aus Schweden.
Das ist ja der alte Mythos, irgendwie, dass die Schweizer ausgewandert in Schweden sind, wo man bis ins 16., 17. Jahrhundert immer wieder portiert hat, wo irgendwie auch noch in den Köpfen bleibt hängen, oder? Ob das da auch noch drinsteckt.
Und darum wird Schweiz und Schweden so gerne verwendet.
Ja, das vielleicht auch noch wegen der lautlichen Gleichheit. Oder so. Oder eben, eins ist auch noch, dass Bedeutung etwas zu sein scheint, was nicht ist. Da ist auch noch ein Beispiel, wo die Leute dann halt ein bisschen auf den Leim geht, im Klang von ihrem Namen, ist ja völlig logisch, wenn man es selber nicht erforscht. Also Wechsler ist so ein Beispiel, da hat jemand gefragt, ob das wirklich die Wechsler sind, die Jesus aus dem Tempel gejagt hat, die Geldwechsler. Und das ist natürlich rein historisch völlig unmöglich. Es gibt ja keine Tradition aus dieser Zeit von Namen. Also unsere Namen, so wie wir sie kennen, sind im Mittelalter entstanden und als Übernamen und dann als Familiennamen, also so wie zurück kann ein Name einen deutschen Namen in diesem Sinn gar nicht gut.
Aber wenn man jetzt so schaut, eben Fankhauser, Blunchi oder Wechsler, dann muss man sagen, eigentlich sind die Namen viel banaler und einfacher. Oder eben der Käsermann wäre auch ein gutes Beispiel. Die sind banaler und einfacher, als wir denken oder vielleicht auch ein bisschen hoffen, je nachdem.
Ja, also das liegt natürlich in der menschlichen Natur, dass man sich gerne ein bisschen aufwertet. Im Mittelalter und vor allem in der Antike war es so, dass man sich auf den Trojaner, aufs vertriebenen Trojanergeschlechten hat zurückführen auf den Aeneas, wo da umgekehrt ist, und Romulus und Remus haben sich auf den Aeneas zurückgeführt, und Rom basiert letztlich auf dem, also in der Mythologie, auf der Herkunft aus Troja, und später sind das die Hugenotten gewesen. Aber man muss da vielleicht schon mal generell sagen, wir Namenforscher wie auch viele andere Wissenschaftler arbeiten nach dem Prinzip von der Einfachheit, also wenn es verschiedene Theorien gibt zu einem Sachverhalt, zu einem Problem, dann schaut man doch, dass man die einfachste Theorie kann brauchen, wenn man sie ohne, also wenn man sie, wenn man genug Indizien hat für die einfachste Theorie, dass man die nimmt und natürlich nicht das Schwierigste immer als die richtigste Lösung voraussetzt. Man sagt dem Ockhams Rasiermesser, das ist so ein erkenntnistheoretisches Konzept, das bis aufs Mittelalter zurückgeht und wo man eigentlich, nach dem kann man heute auch noch tiptop arbeiten.
Aber gerade wenn man jetzt so ein bisschen selber an seinen Namen studiert, ein bisschen vorstellen, ich kann mir gut vorstellen, oder ich kann es nachvollziehen, dass man gerne hätte, wenn ich vielleicht eben etwas Adeliges hinter dem Namen steht oder jedenfalls irgendeine positive Bedeutung.
Das ist natürlich so, weil der eigene Name ist einem ja halt einfach wirklich auch sehr nahe. Also man verbindet ja damit ein Teil von seiner Identität, also der gehört zu einem, oder? Auch wenn es nur Schall und Rauch ist, wie der Goethe gemeint hat, ist es doch ein Teil vom eigenen Wesen. Man fühlt sich ja immer direkt angesprochen, wenn man den Namen hört. Also ist es auch logisch. Und es hat natürlich auch mit einem Ehrbarkeitsbegriff vielleicht zu tun, also dass man gerne seine Ahnenlinie und seinen Namen rein haben und unbefleckt haben und, also, oder eine sozial höhere Stellung haben, nicht eine sozial niedrige. Das ist wahrscheinlich ein urmenschliches Bedürfnis. Also wenn ich an Herrn Tschirki denke, wie er wie er das geschrieben hat, das ist ein öffentlicher Blog, und darf ich das schon lesen, hat geschrieben: aber aufgepasst mit ihrer Verunglimpfung meiner Vorfahren, wenn sie von seinen schlurfenden Vorfahren schreiben. Diese von ihnen unbedacht niedergeschriebene Ehrverletzung könnte für sie durchaus in einer gerichtlichen Nachbetrachtung enden. Also da merkt man, da geht es um etwas. Das ist nicht einfach nur eine... Und wir tun halt als Namenforscher leicht hin, sagen, ja, das muss irgendeiner gewesen sein, der geschlurfte. Ich habe mir immer gesagt, denkt, ja, vielleicht ist das ja ein Kriegsverletzter von Marignano gewesen, der als Held heimgekommen ist, darum hat er geschlurft. Aber für ihn ist es jetzt doch eher einfach eine negative Bedeutung.
Ja, man muss eigentlich sowieso generell fragen, warum man jetzt so stark an dem Familiennamen festhält, weil in der Realität heute und in der Realität damals hat der Familienname eigentlich gar nie so eine grosse Rolle gespielt, beziehungsweise er ist sehr austauschbar gewesen, er ist sehr mobil gewesen. Also man weiss aus dem Mittelalter, aus der Zeit, wo die Familiennamen entstanden sind, da hat man mehrere Namen können tragen, man hat die je nach sozialem Kontext hat man die gewechselt. Man ist nie nur der Herr Tschirki gewesen, sondern man ist auch einfach mal der Papi gewesen. Oder man war der Schatz gewesen, wie man das heute ist. Also mein Familienname spielt in meinem privaten Leben eigentlich kaum eine Rolle. Und so ist das im Mittelalter auch gewesen. Da hat man eben heute hat man in der Schule einen Spitznamen. Man hat vielleicht im Turnverein oder im Orchesterverein hat man einen Spitznamen oder einen Übernamen. Zuhause braucht man den Familiennamen sowieso nicht mehr. Und dann muss man sich auch mal fragen, was hat das alles überhaupt mit der Familie zu tun? Weil Familie heute, die Kernfamilie, Vater, Mutter, zwei Kinder, Großeltern, Onkel, Tante, das ist alles Blutsverwandtschaft. Aber früher ist Familie etwas Machbares, etwas Formbares gewesen, etwas, das gar nicht immer zwingend mit Blutsverwandtschaft zu tun hat, sondern Familie früher, noch bis ins 17. 18. Jahrhundert, war vor allem die Hausgemeinschaft gewesen. Und das sieht man sehr schön an diesen vielen Bündnernamen wie Kaflisch, Kadurisch, Kamenisch und so weiter. Mit dem K vorne dran, da steckt Casa dahinter, und das Casa ist das Haus. Also die Familie ist das Haus, dort wo man wohnt, dort wo man die soziale Gemeinschaft hat. Das ist also überhaupt nicht nur die genetische Blutsverwandtschaft.
Ich habe mir jetzt überlegt, was du erzählt hast, mit was für Namen, dass man alles so durchs Leben geht, für mich selber ganz kurz eine Revue passieren lassen. Wenn ich denke, was mir schon früher, als ich ein Bub war, was mir alles mit meinem Namen Markus gesagt worden ist, Max, kann mich erinnern, Mecke, Merki, Kussi, daheim, wenn es nicht gut Wetter war, hat man mir Küssel gesagt. Und jetzt, meine Kinder sagen Mali aus verschiedenen Gründen, oder? Das sind eigentlich alles so ein bisschen Kosenamen, die je nach sozialem Umfeld sind die ganz anders gewesen. Oder eben der Nachname Gassi oder Gasserli oder Gasman, je nachdem, wie nett das man hat wollen sein. Im Dorf ist unsere Familie das Christianen gewesen. Dort hat ja jede Familie noch einen Dorfnamen, oder? Von einem Urahn Christian. Also dort habe ich zu denen gehört, zu den Christianen. Und jetzt weiss ich auch nicht, so Berufsbezeichnungen, eben das Mundartpapst spielt es auch nicht ein, das ist mein Vorgänger, der Christian Schmid, aber dass man irgendwie auch mit dem, was man macht, in Verbindung gebracht wird. Also was habe ich jetzt irgendwie allein so schnell, spontan 10, 15 Namen aufgezählt und Markus Gasser ist nicht einmal vorgekommen bei denen?
Eben, man sieht eigentlich, der Familienname ist nur einer von ganz vielen Namen, die man so im tagtäglichen Gebrauch mit sich trägt.
Jetzt unsere Hörerinnen und Hörer fragen euch ja in Massen nach ihren Namen, aber ja, es wäre ja vielleicht für sie auch noch interessant, selber ein bisschen zu forschen. Jetzt nimmt es mir darum Wunder, Markus Gasser und Martin Graf, wenn ihr jetzt irgendwelche Wörter erklärt, dann weiss ich, dann schaut ihr zuerst im Idiotikon, im Schweizerdeutschen Wörterbuch. Aber wenn es jetzt um Familiennamen geht, wo schaut ihr dort noch? Gibt es da auch ein Standardwerk, wo alles drinnen steht?
Das gibt es leider noch nicht, aber das wird es hoffentlich bald einmal geben, wenn ich da schon mal ein bisschen Eigenwerbung machen darf.
Er schreibt eins, der Martin Graf.
Ich bin dran, also eine Kollegin und ich, wir schreiben zusammen eins. Es sollte in den nächsten Jahren irgendwann einmal erscheinen. Es wird, man möchte eigentlich alle alteingesessenen Deutsch-Schweizer und rätoromanischen Namen in der Schweiz erklären. Das wird rund 8'000 Namen umfassen. Bis dorthin muss man sich aber noch mit anderen Hilfsmitteln zufrieden geben. Also das Idiotikon ist nach wie vor das Wichtigste. Es gibt aber auch ein sehr gutes Duden-Werk, wo man reinschauen kann, Duden-Familiennamen. Es gibt ein älteres Nachschlagewerk von Karlmann Brechenmacher, das heisst etymologisches Wörterbuch der deutschen Familiennamen. Es gibt auch ein Büchlein, das die Zürcher Kantonalbank vor rund 25 Jahren rausgegeben hat, über Zürcher Familiennamen. Das sind rund 2'000 Namen, die dort also ganz gut erklärt werden. Denn was man so muss machen, wenn man selber sich möchte ein bisschen über die Herkunft bewusst werden vom eigenen Familiennamen, ist, dass man mal schaut, wo kommt er überhaupt her. Man schaut mal im Telefonbuch nach, wo gibt es die häufigsten Namenvertreter. Man schaut, also das ist jetzt etwas eher für die Fachmänner, man schaut, oder für die Fachfrauen, man schaut die historischen Werke nach, man schaut ein bisschen Quellen, man braucht die ersten Belege, man braucht viel Historisches auch.
Gibt es eigentlich eine Faustregel zum Deuten von Familiennamen?
Ja, das gibt's. Also man sagt, es gibt alle unsere Namen gehen auf 5 verschiedene Typen zurück, also Motivationstypen, wenn man nach dem Inhalt fragt. Es gibt entweder Vater- oder Mutternamen, sogenannte Patronym oder Metronym, also Peter, der Familienname Peter, geht auf einen Peter zurück, oder Elsner geht auf einen Elsa zurück. Dann gibt es Herkunftsnamen, das ist meistens für Zuzüger aus einem anderen Ort, also Basler, das ist der, der von Basel zugezogen ist, oder Appenzeller, das ist der von Appenzell. Dann gibt es eben Wohnstättennamen, wie mein Name Gasser, den ich erklärt habe. Also wenn einer an einem Stutz gelebt hat, hat man ihm gesagt, der am Stutz, und aus dem ist dann der Amstutz geworden, das ist ein Wohnstättenname. Berufsbezeichnungen ist die 4. Kategorie. Oder Tätigkeiten, das sind die häufigsten, Müller, Jäger, Gerber oder auch Ämter wie Sigrist oder Ammann. Und dann gibt es eben noch die Kategorie körperliche und geistige Eigenschaften, das sind dann die, die meistens eben zu reden geben, eben Streit, Feissli, Witzig, Knie oder so, das sind die Namen, die von dem kommen, wenn man jemanden nach einer Eigenschaft bezeichnet.
Also dann kennt man an einem Namen ungefähr zu welchem von diesen Typen, dass er gehört, wenn man es nicht sowieso schon rausgehört.
Ja, es gibt ja so ein paar andere kleine Faustregeln, wo man es ganz schnell merken kann. Also ganz, ganz grob gesagt, endig, wenn man einen Namen hat, der mit ER aufhört, dann steht der vielfach für einen Berufsnamen, der Ziegler, der Löffler, der Ziegel hergestellt hat, der Löffler, der Löffel gemacht hat, weil es hat früher ja keine Messer und Gabel gegeben. Oder für Herkunft und Wohnstätten nehmen, Zürcher, Nieffenegger. Es gibt ein sogenanntes Z-Suffix, also viele Namen, die mit einem Z aufhören. Die gehören zu Kurzformen, zu Vornamen, so wie Heinz, Kunz und Fritz. Und dann gibt es viele Namen, die so mit einem I aufhören. Das sind häufig Diminutiv, also Verkleinerungsformen zu Vornehmen oder sind Übernehmen.
Also ich sehe, es gibt Regeln und Wege, um diesen Namen auf die Spur zu kommen, aber man muss doch ein bisschen etwas wissen und können, um einen Namen einigermaßen richtig zu deuten. Martin Graf, ihr von der Idiotikon-Redaktion, ihr erklärt ja jede Woche Familiennamen hier auf SRF 1. Heute, wo wir den ganzen Tag Familiennamen zum Thema gemacht haben, da sind wir wieder buchstäblich überschwemmt worden mit Anfragen. Wie lange ist eigentlich die Warteliste? Wie lange geht es, bis man Antwort überkommt?
Es kann mehrere Monate bis mehrere Jahre dauern, weil man ja nur eine pro Woche macht.
Und zwei.
Genau, also die Warteliste ist mehrere hundert Positionen lang.
Und es ist ein kleiner Fluch, oder? Wir machen manchmal so Sendungen, um ein paar abschaffen, aber es kommen ja immer x-fach mehr neue rein, als wir dann können erklären. Also wir schaffen es wahrscheinlich, wir haben den Anspruch, alle zu erklären, aber wahrscheinlich schaffen wir das nicht.
Und eben irgendwann gibt es dann in Martin Graf sein Buch, wo man selber nachblättern kann.
Genau.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden Experten, Markus Gasser und Martin Graf, für die vielen spannenden Informationen rund um Familiennamen. Und damit schließen wir jetzt unsere Schnabelweit für heute ab. Aber natürlich, Familiennamen, die werden auch weiterhin erklärt, hier auf SRF 1. Die Redaktion von dieser Sendung haben meine beiden Gäste gehabt, Markus Gasser, Martin Graf, Musik Rolli Lütti, mein Name Regi Sager. Nächste Woche da schauen wir dann in der Schnabelweit über unsere Sprachgrenzen hinaus. Wir gehen in die Romandie, da gibt es auch Dialekt, die sogenannte Patois. Und das tönt dann zum Beispiel so.
C'est qu'un de blu, mais un enfant de biota. En télévision, donc, la planète, ça ressort. Je sais pas, c'est vrai, c'est pas vrai.
Alles klar. So redet man über das Wetter im Patois von der Gemeinde Bagne im Unterwallis. Und dort gehen wir am nächsten Donnerstag zu oben nach der 9 in der Schnabelweide. Wir hören rein, wie das Patois tönt und warum das es für die Leute dort eine grosse Bedeutung hat. Und wir reden mit einem Patois-Forscher. Er weiss, warum nur noch ganz wenige Leute in der Romandie Patois reden.
Saudade is een sport, wann ich immer bij me han. Has mitgenommen, wann ich herkom, trag's mit me, wann ich gang. A saudade, a saudade. Saudade is een gefühl, wie een Riesenrad. Wann du oben bist, gsehst, aber du ne weisst, dass weitergeht. A saudade, a saudade. De weg heim, egal wie er weit, kann gar nie zu lang sein. De weg heim, egal wie er weit, kann nie, nie zu lang sein. Saudade laut die Lieder und raubt dir den Verstand. Saudade bringt dir nach. Mit richtig viel Distanz. A saudade, a saudade. Der Weg heim, egal wie er weit, kann gar nie zu lang.
Das ist Max Way mit «Der Weg heim». Und jetzt ist es Dani.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.